Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
None and bears a responsibility for attempts at whitewashing one of the greatest fascist mass murderers in history. He does not represent the ideals of journalism to which we should aspire with these actions. This is not to condemn him for the whole of his life. Rather, we should ensure that we do not forget the specifics, or worse, that we should ensure that we do not. We should be absolutely certain that when we think of these things, that we honor the specifics that are good. And if we forget, we might honor those specifics as if they were something completely different. He was not just a Mitlaufer, but clearly and directly a Mitgestaltler.
Nannen ist für den Versuch, einen der größten faschistischen Massenmörder der Geschichte als unschuldig darzustellen, mitverantwortlich. Er steht damit nicht nur für die Ideale des Journalismus, den wir anstreben sollten. Er darf gewiss nicht für sein ganzes Leben verurteilt werden, doch wir müssen sicher gehen, dass wir wichtige Details nicht vergessen oder schlimmer noch, diese uminterpretieren. Nannen war nicht einfach ein Mitläufer, sondern eindeutig ein Mitgestalter. So der Journalist Jacob Applebaum letzte Woche im Theater Mannheim zu den Gründen, warum er angesichts seiner jüdischen Herkunft den an ihn verliehenen Henry-Nannen-Preis umwidmen wird, die Büste einschmelzen lassen wird, neu gestalten lassen will, die dann eine anonyme Quelle symbolisieren soll. Außerdem soll das Preisgeld antifaschistischen Gruppen gespendet werden. Welche Vergangenheit hatte Sterngründer Henry Nannen? Dazu gleich mehr. Außerdem im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 31. Mai 2014 auch etwas zu der Ukraine-Berichterstattung. Sie haben das auch wieder in den Nachrichten gehört. Und sind wir mal ehrlich, sehen wir da überhaupt tatsächlich noch durch? Und dann erfahren wir etwas über Lokaljournalismus im Bereich des Rechtsradikalismus von einer Münchner Tagung. Und das alles natürlich wie immer hier im Radio 1 Medienmagazin.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und nochmal Jacob Applebaum.
As an investigative journalist working on contentious issues, I work to shape culture by finding hard facts and interpreting them. As someone very invested in the idea of scientific journalism, an idea pioneered for our modern era by WikiLeaks and Julian Assange, I work to ensure that the facts are available to everyone without exception, where the reader can check the facts themselves, and that we document our claims. This is an absolute rejection of propaganda. It is an acknowledgement that all simplifications of facts are versions of a larger truth, a truth best told with original documents alongside any interpretation.
Ich bin ein investigativer Journalist, so hat er gesagt, und arbeite an sensiblen Themen. Ich präge die Kultur, indem ich mich auf die Suche nach harten Fakten mache und sie analysiere. Als ein engagierter Vertreter der Idee des wissenschaftlichen Journalismus, einer Idee, für die heute WikiLeaks und Julian Assange stehen, will ich durch meine Arbeit gewährleisten, dass ausnahmslos jeder Zugang zu den Fakten hat und dass der Leser die Fakten selbst überprüfen kann, die wir in unseren Texten behaupten. Ich wehre mich gegen jede Form von Propaganda. Meine Arbeit ist Anerkennung der Tatsache, dass jegliche Vereinfachung von Fakten eine Version einer größeren Wahrheit ist, die sich am besten durch Originaldokumente in Verbindung mit ihrer Interpretation erzählen lässt. Und genau in diesem Sinne habe ich mich vor der Sendung unterhalten mit Professor Dr. Habo Knoch. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni Köln. Er ist leider unterwegs und wir mussten das Gespräch daher aufzeichnen. Er wird auch bei Wikipedia unter Henry Nannen als Quelle genannt für den Aufsatz Die lange Dauer der Propaganda. Ich fragte ihn denn, ob die Fakten, die Applebaum nannte in seiner Rede, die wir gleich jetzt noch hören werden, einer großen Recherchearbeit geschuldet sind oder ob die nicht längst einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind.
Das, was Applebaum gesagt hat, war lange bekannt. An sich nichts Neues. Das hätte er auch schon vor Entgegennahme des Preises deutlich vorher recherchieren können und sich sein Urteil dazu bilden. Breitere Öffentlichkeit, immer ein bisschen schwierig unter Historikern, aber auch im breiteren Kreis von Personen, die sich ein bisschen mit Journalismus, Zeitungswesen nach 1945 beschäftigt haben, war bekannt, dass Nannen involviert war. Ob nun der unmittelbare Zusammenhang zwischen Nannen, dem NS und dem Sterngründer so bekannt war. Da ist er natürlich auch eher anders aufgetreten. Die Hitler-Tagebücher waren ja so das Letzte, was man mit Nannen da wirklich verbunden hat. Aber die Informationen sind nicht neu und das hätte Applebaum gut vorher wissen können.
Gehen wir sie mal chronologisch durch. Also er sagt, dass Henry Nann mitgewirkt hätte an Leni Riefenstahls Film über die Olympischen Sommerspiele 1936.
He was in Olympia, the 1936 film about the Summer Olympics by Leni Riefenstahl.
Ist das etwas, was man heutzutage kritisieren sollte, muss, wenn jemand eine journalistische Rolle gespielt hat wie Henry Nann?
Das muss man für ganz viele dieser Journalisten und jungen Männer, vor allem aber auch jüngeren Frauen im Nationalsozialismus, immer in den biografischen Zusammenhang rücken. Und für Nann gilt, dass er nach seinem Studium auch im Nationalsozialismus entsprechend verschiedene Tätigkeiten hatte, auch als Teil seines Karriereweges und hier sehr aktiv auch schon frühzeitig Kontakte zu einem hitlernahen und nazinahen Verleger hatte, der auch sein persönlicher Protagonist war. Und er hat diesen Kontakt sicherlich auch gesucht, war ja bei den Olympischen Spielen aktiv, ist auf diese Weise dann ja auch in den Riefenstahl-Film hineingekommen. Und da gibt es natürlich ganz viele enge Berührungspunkte. Gleichzeitig muss man immer betrachten, dass das nicht identisch ist mit einer unmittelbaren Verantwortung für den Nationalsozialismus als politisches System. Aber Nann hat, wie eine große Zahl von Deutschen, vor allem von denjenigen, die in den 30ern, 40er ihres Lebensalters Karriere gemacht haben, auf ihrem beruflichen Aufstieg waren, natürlich eine aktive Rolle im Nationalsozialismus als Gesellschaftssystem und als Berufssystem gespielt. Da ist er ein Exempel für eine Fülle von Menschen, Hunderttausenden, die mit einer gewissermaßen Elitenfunktion auch in die öffentliche Wirksamkeit des Nationalsozialismus schon vor dem Krieg eingetreten sind und nach dem Krieg dann ja auch nochmal konkretere Funktionen im Bereich der Kriegspropaganda übernommen haben. Man muss ihn da, denke ich, sehr stark auch als Exempel sehen, ohne dass man schon automatisch auf unmittelbare Täterschaftsverantwortung daraus rückschließen kann. Das macht es insofern zu einem anderen Fall als bei denjenigen, die wegen konkreter Gewalttaten oder konkreter politischer Mitverantwortung schließlich auch zur Rechenschaft gezogen worden sind oder werden konnten. Aber er ist auch nicht gleichzeitig in die sonst so häufig verwendete Kategorie des bloßen Mitläufers einzuordnen, weil er eben einen Gutteil seiner auch späteren Karriere natürlich in dieser Zeit auch vorbereitet hatte, ohne große Distanz oder aktive Distanz oder Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu leisten.
Nehmen wir nochmal einen Fakt der Olympischen Spiele auf. Er sei als Sprecher beim Fest der Völker aufgetreten für die Eröffnung der Olympischen Spiele.
He appeared in Fest der Völker as a speaker for the depiction of the opening of the Olympic Games.
Wie bewerten Sie das?
Das große Ereignis dieser Olympischen Spiele war natürlich Propaganda. Propaganda für das NS-System und auch Nanns Rolle dabei muss natürlich auch als Bestandteil dieser großen Öffentlichkeitswirksamkeit, auf die der NS die Olympischen Spiele ja ausgelegt hatte, im Vorfeld auch der oder im Kontext auch der Kriegsvorbereitung Signal nach außen als Friedenssignal, wenn man so will. Aber es bleibt natürlich eine propagandistische Veranstaltung. Auch Riefenstahl hat natürlich nach 1945 immer gesagt, die Olympischen Spiele seien ja schließlich ein Sportereignis gewesen und kein politisches Ereignis. Die Beteiligung auch von Nann daran muss allerdings auch immer als Teil einer Verwischung auch der Kategorien gesehen werden. Man kann auch für diese Zeit nicht mehr von einer eindeutigen Kategorisierung von rein politischen Dingen oder nicht politischen, öffentlichen und nicht öffentlichen Dingen sprechen, sondern all diese Ereignisse sind Bestandteil eines groß angelegten weltanschaulichen Überzeugungssystems, in dem dann natürlich auch die vermeintlich erstmal nicht so zentrale Rolle eines Sprechers natürlich Bestandteil dieses Propagandasystems sind. Inwieweit jemand wie Nann schon zu der Zeit die Möglichkeit gehabt hätte, auch Distanz dazu aufzubauen oder sich nicht zu beteiligen, das ist eigentlich die Frage, die man sich unter historischen Gesichtspunkten stellen muss und die natürlich auch für die Frage nach 1945, wie sind denn all diese Journalisten und Propagandisten im weiteren Sinne dann damit umgegangen, dass sie auch Bestandteil dieses Systems waren, auch wenn sie in solchen Rollen nicht die eigentlichen Vordenker des Nationalsozialismus waren.
Der nächste Fakt, der ist ziemlich offensichtlich, wenn er denn stimmt. Bei Kriegsbeginn arbeitete er für eine Propagandaeinheit der Nazis in Italien. Man könnte sagen, dass er einer der ersten Embedded Journalists war, so Applebaum.
When the war came, he went on to work in a Nazi propaganda unit in Italy. One of the original Embedded Journalists, we might observe.
Anfang 1944 wurde er mit dem Aktivpropagandazug der Luftwaffe Stabskompanie AOK 10 Italienfront in Italien stationiert. Dort ging seine Einheit in dem neu gegründeten Waffen-SS-Unternehmen Südstern auf.
Early in 1944 he was sent to Italy with the active Propagandazugs der Luftwaffe Stabskompanie AOK 10 Italian Front. There, his unit was taken over by the newly established Unternehmen Südstern unit of the Waffen-SS. To be quite precise, Nannen was a member of Südstern Schwei, which was a SS unit set up on July 1, 1944 in Florence by Hans Wiedemann, subsequently moved to Verona.
Genauer gesagt war Nannen Mitglied der Südstern 2, einer SS-Einheit, die am 1. Juli 1944 von Hans Weidemann in Florenz aufgebaut und anschließend nach Verona verlegt wurde. Er war also, Herr Professor Knoch, Propagandist der Waffen-SS-Einheit Südstern. Was waren Propagandisten?
Ja, er war zunächst mal Kriegsberichterstatter und damit war er einer von sehr vielen, die durch die, so nennen wir es jetzt mal, Karriereschleusen, die sich durch den Krieg auch geöffnet haben, natürlich einen wesentlichen Bestandteil der Kriegsberichterstattung mitgeprägt als Frontkriegsberichterstatter in unmittelbarer Nähe zu der entsprechenden Waffen-SS-Einheit, also der Standarte Kurt Eggers. Und diese Kriegsberichterstatter waren diesen Standarten zugeordnet, ohne dass die Berichterstatter selber Mitglied dieser Standarte gewesen sein mussten. Aber die Nähe ist natürlich unverkennbar und auch der Auftrag ist unverkennbar. Das ist, denke ich, insgesamt wichtig. Diese jungen Journalisten hatten den Auftrag, natürlich von der Front und für die Heimatfront ein entsprechendes Bild des erfolgreichen Krieges zu liefern. Und das im Sinne natürlich auch eines nationalsozialistisch geprägten Bildes, auch von Italien, beziehungsweise dann vor allem natürlich von den westlichen Alliierten, gegen die dann da ja Krieg geführt wurde ab 43, 44 in dem Bereich in Italien, dann auch entsprechend Bilder zu produzieren, die für die Aufrechterhaltung der Kampffähigkeit, den Glauben an den Sieg dienen sollten. Und in dem Sinne hat Nannen natürlich auch als Kriegsberichterstatter gewirkt bis zum Ende des Krieges. Und er ist ja auch so rum nicht auffällig geworden, dadurch, dass er sich davon abgesetzt hätte, weder physisch noch in seinen Positionen. Er hat das ja auch noch durch eigene kitschige Kriegspropaganda, Jugendkriegspropaganda dann noch unterstützt. Also da war er, ist er gut in dem Feld mitgeschwommen und hat sich aktiv darin bewegt, die eben für dieses Bild des Krieges auch Sorge getragen haben, ohne da eine Differenz aufzubauen.
Mehr von Professor Habuk noch zur Nachkriegsbewertung von Henry Nann gleich hier im Radio 1 Medienmagazin. Back in the World Again, David Gray. Hier bei Radio 1. Wir hörten gerade hier im Medienmagazin, der Sterngründer und Journalist Henry Nann war aktiver Propagandist in der Nazi-Zeit. Hatte man nicht in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nur unter sehr starker Kontrolle der Alliierten Lizenzen bekommen, um Zeitungen und Zeitschriften zu publizieren? Professor Habe Knoch von der Uni Köln.
Das stimmt. Dieses Lizenzwesen war ja auch ein wichtiger Schritt, um zu einem Neuanfang im deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenwesen zu kommen. Das war ja auch unabdingbar aufgrund der Durchsetzung und weitgehenden Übernahme auch von Zeitungen durch Nationalsozialisten, die NSDAP und die Gestaltung der Presse im staatlichen Auftrag und auch die Selbstanpassung und Selbstmobilisierung gerade vieler Journalisten und auch Zeitungsverleger und Zeitungsverantwortlichen. Auch für Nannen galten natürlich diese Kriterien. Er hat vor 1945 keine besondere Involvierung in den Nationalsozialismus gezeigt, in dem Sinne, dass er ja keine Zeitung vorher verantwortet hat. Und er gehört zu dem großen Spektrum von eben Kriegsberichterstattern, die nicht unmittelbar diese NS-Affinität hatten oder die eine NS-organisatorische Affinität hatten. Er war nie Parteimitglied, er war kein SS-Mitglied. Und das hat bei dem Lizenzierungswesen ihm sicherlich Vorteile gegenüber anderen verschafft, ohne dass man aufgrund dessen damit schon automatisch ein Urteil über sein Wirken als Kriegsberichterstatter getroffen hat. Da wurde ja relativ klar getrennt, dann schließlich auch bei dem Lizenzierungswesen. Wäre er stärker organisatorisch in den NS involviert gewesen, hätte er sicherlich Schwierigkeiten gehabt. So konnte er eben den Weg gehen als Tageszeitungsgründer, Chefredakteur und dann eben mit der Begründung des Stern als Illustrierter.
Aber es gibt ja auffällige Parallelen zu einer Publikation, die wohl 1938 schon erschienen ist, die auch Der Stern hieß, aber mehr so ein Filmmagazin war. Das Logo erinnert daran, der Titel erinnert daran. Hätte man da nicht stutzig werden können und müssen?
Nann war da sehr geschickt. Er hat von Anfang an und ja sehr langdauernd über Jahrzehnte hinweg den Mythos verbreitet, dass es keine Vorläufer gab und in der unmittelbaren Situation 48, als auch die Kontrollen der Alliierten schließlich schon reduziert waren und es auch nicht um eine Tageszeitung und auch nicht um ein politisches Magazin ging, sondern um ein Unterhaltungsmagazin, da hat auch sicher keiner genauer nachgefragt. Und so vielen war offenbar dann auch der Stern aus der NS-Zeit trotz der nennenswerten Auflage von einer 750.000 Exemplaren nicht so vertraut oder bekannt. Aber Nann war ein Meister darin, zu postulieren, dass diese Zeitung ein ganz neues Produkt ist, obwohl sich, wie jetzt auch neuere Studien nochmal deutlich belegen, obwohl der Stern der Nachkriegszeit sich auf ganz vielen Ebenen sowohl von der inhaltlichen Anlage, von der ästhetischen Anlage, aber auch vom Geschäftskonzept und vor allem von der Zielstellung über Unterhaltung Menschen zu erreichen, ganz nahe dem verwandt war, was der Stern vor 1938 gegründet in der NS-Zeit auch sein sollte. Die Kontinuität ist unverkennbar, aber Nann hat einfach so getan, als ob es den nicht gab und war damit erfolgreich.
Kehren wir nochmal zurück zum Henry-Nann-Preis, der ja ausgezeichneten Journalismus prämieren soll. Ist der Name Henry Nann dafür geeignet, nach wie vor?
Zunächst mal finde ich, dass der Preisträger Applebaum gut daran getan hätte, wenn er von vornherein den Preis nicht angenommen hätte, statt jetzt im Nachgang eine entsprechende Rede zu halten und die Büste einzuschmelzen. Das finde ich nicht konsequent. Mir erscheint das selber eher eine Art von publizistischer Aktion zu sein, die eigentlich nichts mit der Aufklärung zu tun hat, um die es in einem solchen Fall gehen sollte. Wenn es mir wirklich um die Aufklärung zu Henry Nann gelegen ist und nicht um mich selbst im Zweifelsfall, dann lehne ich den Preis ab und habe gute Gründe dafür. Wenn er die hat, mag er sie auch äußern. Man kann vor auch seinem eigenen Hintergrund natürlich sagen, mit einem solchen Preis möchte ich nicht identifiziert werden. Henry Nann hat natürlich durch auch die Ausrichtung und Neuausrichtung des Stern in den 60er, 70er Jahren ja durchaus auch einen illustrierten Journalismus mitentwickelt, der zumindest zeitweise ja gegen dieses frühe Unterhaltungskonzept auch an journalistischer Aufklärung interessiert war. Wenn man sich in diese Tradition stellen möchte und wenn man Henry Nann zugute halten möchte, dass er das auch als einen kritischen Beitrag zur Demokratisierung der Bundesrepublik gesehen und entwickelt hat, dann mag man den Henry Nann-Preis kritisch gegen sich selber wenden und ihn als Postulat für kritische Aufklärung, die sich keinen weltanschaulichen Postulaten hingibt, verstehen. Allerdings braucht es dann auch eine aktiven Kommunikation, dass man den Preis auch so versteht und ihn nicht zur nicht als gewissermaßen Idolisierung und Glättung einer Biografie versteht. Ich würde also, wenn, dann dafür plädieren, den Preis so zu benennen, aber in seiner Auslobung und in seiner Beschreibung auch auf diese Elemente des Lebens und des Werkes und nicht des Lebenswerkes, das ist ja die Idolisierung, sondern auf die Elemente des Lebens und des Werkes von Henry Nann als einer einerseits gebrocheneren Biografie, aber auch als einer Biografie hoher Kontinuität, nämlich einer professionellen Optimierung aus der NS-Zeit in die frühe Nachkriegszeit bis weit in die Bundesrepublik hinein zu betrachten. Wenn man das ausspart, dann entsteht genau die Situation, in der ein Preisträger auf sowas aufmerksam wird und sich damit nicht identifiziert. Man mag den Preis also weiter so benennen, aber man muss in meiner Auffassung die Richtung ändern und sagen, wir verstehen diesen Preis ausdrücklich als etwas, mit dem wir auch auf entsprechende Kontinuitäten im Wirken von Nann aufmerksam machen. Und das auch als Folie für unsere Bewertung schließlich mitsehen.
Meint der Professor für neuere und neueste Geschichte an der Uni Köln, Dr. Habo Knoch. Ergänzend sei hier noch erwähnt, dass sich am letzten Sonntag am Rande der Buchpräsentation von Glenn Greenwald im Deutschen Theater Jacob Applebaum um ein Statement bat zu seinem Konflikt mit Henry Nannen. Er antwortete mir, er habe keinen Konflikt mit Henry Nannen und entzog sich sofort dem Gespräch. Inzwischen hat auch seine Kollegin Laura Poitras gegenüber dem NDR Medienmagazin Zapp erklärt, sie denke auch darüber nach, ihre Henry-Büste einzuschmelzen. Auf der Internetseite von Zapp auch die Rede von Jacob Applebaum im vollen Wortlaut. Die Links haben sie gerade über Twitter.com Medienmagazin und Facebook bekommen. Und bei so viel Vergangenheit ein Blick in die Zukunft. 26.11.2014.
Stil kann man nicht lernen. Man hat ihn oder man hat ihn nicht. Oder man ist Stil. Radio 1 holt die Stilikone des Pop live nach Berlin. Do you wanna play? Brian Ferry. Am 26. November im Tempodrom am Anhalter Bahnhof. Brian Ferry. Mehr Infos wie immer auf radio1.de. Brian Ferry, live und wie immer absolut stilsicher. Radio 1, für alle, die guten Stil leben und natürlich nur für Erwachsene.